Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Ich musste diese Woche was versprechen, und zwar Menschen, die mir auch wirklich sehr, sehr wichtig sind. Und zwar, dass wir nicht mehr singen. In den Folgen.
Das geht auch wieder gegen mich.
Ja, ich habe auch überlegt, ob ich dir das vorher sage. Off-air. Aber da hatte ich Angst, dass du dann vielleicht gar nicht mehr mitmachen willst hier.
Also wirklich, ihr seid doch alle nur neidisch. Wirklich. Ja, diese Vogelsgleiche, diese Engelsstimme. Ja. Darf doch wohl die Wahl sein.
So, die Wurm-Podcast-Folge ist erst zu Ende, wenn der dicke Mann gesungen hat.
Du Arsch, echt.
So ist es doch. Herzlich willkommen, Folge 200, ja, wo steht der Tacho? 274.
Korrekt.
Sind wir schon.
Jawohl.
So, und auch das gleich aus dem Nähkästchen geplaudert. Heute scheint Freitag der 19. zu sein. Denn das ist jetzt schon der dritte Versuch, diese Aufnahme irgendwie zu Ende zu bringen. Die NDR-Technik hat uns hier zweimal im Stich gelassen. Deswegen, ja. Es muss Liebe sein für die beste Bubble der Welt. Ja,
Hallo Jan. Wäre jetzt mein gehobener Finger gewesen. Meine Schuld ist es nicht. Ja, wenn die Bohnenstange das da mit der Technik nicht hinbekommt.
So. Freitagmittag ist es. Wir haben eine zweite Folge diese Woche versprochen. Und im Moment zumindest, Stand jetzt, werden wir die auch ausliefern. Ja, ihr wisst das dann besser gleich. Und auch noch was ganz Besonderes. Diese Woche haben wir die Werder-PK abgewartet.
Ja, und ich glaube, wenn wir es wirklich schaffen sollten, in unserem Zwei-Folgen-Rhythmus pro Woche zu bleiben, oh, da legt ja aber wieder jemand die Latte sehr hoch, dann sollte das in Zukunft auch besser möglich sein, da ein bisschen mehr Rücksicht drauf nehmen zu können auf diese Pressekonferenz, die Herr Thun ja nun mittlerweile entgegen seinem Vorgänger Horst Steffen nicht mehr donnerstags, sondern freitags abhält. Ja, wobei, oder liegt das an Sonntagsspielen oder liegt das daran, dass Thun das einfach immer lieber freitags machen will?
Nee, ich glaube, das liegt an Sonntagsspielen, meine ich, aber ich bin auch nicht so ganz sicher. Auch bei Horst ging das ja ein paar Mal hin und her. Der hatte das erst, glaube ich, auf Vormittag verschoben, dann war es wieder am Nachmittag. Ich kann es dir nicht genau sagen. Aber wo wir gerade bei intimen Geständnissen sind, wir können zwar sagen, wir sind nach der PK, allerdings hat auch nur, ich sag mal, Teile des Worum-Podcasts haben die auch nur gesehen. Ja. Insofern, mein lieber Freund, hier ist deine Bühne und ich bin heute dein erster Hörer. Bitte informier mich, was gab es Schönes
auf der Pressekonferenz? Ja, kommt ja selten genug vor, dass ich hier mal mit Expertise glänzen kann und du zum Zuhören verdammt worden bist. Deswegen lehne ich mich mal entspannt zurück und frage dich sehr süffisant. Möchtest du erst die gute Personalnachricht hören oder erst die schlechte? Es gibt nämlich beides.
Oh, dann gib mir erst die schlechte.
Erst die schlechte? Herr Milosevic hat nach wie vor Rücken und kann nicht spielen. Also, der wird gegen Mainz fehlen am Sonntagnachmittag.
Ja. Das ist noch der Rücken aus dem Heidenheim-Spiel. Korrekt. Ist das noch.
Genau.
Okay, und seitdem nicht mehr trainiert, das ist doch ein junger Kerl, der sieht doch eigentlich ganz körperlich stabil aus. Hattest du nicht erzählt vor zwei Wochen, man kann da mit Spritzen arbeiten und dann läuft das wieder?
Ja, ich wollte sagen, also eingeklemmter Nerv, das war meine Problematik damals, die kann man offensichtlich sehr, sehr gut mit Spritzen behandeln. Wenn ich es aber richtig erinnere und richtig gehört habe, dann ist es bei Milosevic eine Rückenprellung. Was dann ja auch immer so ein Stück weit, also da lehne ich mich jetzt auch wieder weit aus dem Fenster, aber ich meine, Prellungen haben auch immer irgendwie was mit Knochen zu tun. Und dann ist es, glaube ich, in der Tat nicht mit einer simplen, ich mache dir mal die Muskulatur ein bisschen locker Spritze getan, sondern dann hast du ein bisschen länger was davon, glaube ich.
Na gut, vielleicht hast du auch einfach nur den sportlicheren Oberkörper, das kann auch sein. Man weiß es nicht. Okay, aber das war die schlechte. Es ist ja eigentlich schon ganz schön, dass du die Frage in der Einzahl stellst. Die schlechte Personalnachricht. Ja, da hatten wir ja in den letzten Wochen und Monaten auch eigentlich regelmäßig Plural eingebaut. Ja. Ja. So, und was sind denn die guten?
Ich wollte sagen, den Plural, den schieben wir jetzt zu den guten Nachrichten.
Also wir leben in goldenen Zeiten.
Ja, ja, zumindest so langsam wieder. Ja, also Felix Agu und Samuel Mbangula haben diese Woche wieder mittrainiert und sind, das wollte jetzt dann Daniel Thun zwar erst morgen final entscheiden, aber offensichtlich wieder eine Option, wenigstens für den Spieltagskader am Sonntag. Er sagte zwar auch, nee, also Startelf kommt für die beiden noch zu früh, aber wenn er sich dann entscheiden sollte, morgen sie dann in den Kader zu nehmen, dann sind sie auf jeden Fall auch noch Option für Einsatzminuten und es gibt uns natürlich gerade auch hinten raus in einem Spiel, was mutmaßlich ähnlich verlaufen könnte wie das Unionsspiel, nochmal sehr interessante Optionen, um einem vielleicht schon etwas müderen Gegner dann echt nochmal Schmerzen zu bereiten.
Hast du recht, ja, das sind wirklich gute Personalnachrichten, das sind wirklich zwei Spieler, die uns helfen können, auch wenn sie dann vermutlich aber auch dazu dann ja am Ende dieser...
Ich kann noch zwei draufpacken.
Ja, bitte, gerne.
Niklas Stark und Senelinen, die beide jetzt Anfang der Woche ausgesetzt hatten mit dem Training, wo noch unklar war, ob die Blessuren, die sie mitgebracht haben aus dem Unionsspiel, hartnäckiger sind, werden heute ebenfalls beide ins Training einsteigen, also sind dann wohl auch fit für Sonntag bei unserem, ich sag jetzt mal einfach, mindestens physikalischen Rentner Niklas Stark, ist das ja auch durchaus interessant zu wissen. Und seine Linien, ja, auf den würde ich derzeit ungern verzichten, weil der einfach Stabilitätsanker da im defensiven Mittelfeld ist, ne?
Ja, und ja auch dann noch der Notnagel für die Innenverteidigung, ja, hat er jetzt auch gespielt. Ja, Niklas Stark, wie gesagt, was ich erzähle seit 1973, immer erst abwarten, ob er sich unfallfrei eine Schale Cornflakes machen kann bis Sonntag. Aber wenn ich das richtig weiß, hat er ja auch letzte Woche irgendwie so gut wie kaum mit der Mannschaft trainiert, ne? Genau. Sondern im Prinzip nur individuell, bisschen Kraftraum, bisschen Laufen und bitte Niklas nicht berühren, der Mann hat die Glasknochen Krankheit und den brauchen wir. Und insofern ist das dann ja ähnlicher Fitnesslevel, ähnlicher Stand und Trainingsvorbereitung wie vergangene Woche auch.
Ja, und Daniel Thun ist in dem Zusammenhang auch wirklich nicht müde geworden, eifrigst den derzeitigen, in seinen Augen fast optimalen Leistungsstand vom Backup Julian Malantini zu betonen. Er hat ihn also, finde ich, fast schon über den grünen Klee gelobt für seine Bereitschaft, auch sofort da zu sein, wenn Niklas Stark raus muss. Und Daniel Thun ist der Meinung, der Malantini, der macht das momentan exzellent.
Ja, kann man ja auch schwer widersprechen. Er kam ja rein im letzten Spiel zur zweiten Halbzeit, ging dann in die Mitte der Dreierreihe, also war da im Prinzip, ja, sogenannter Abwehrchef, ne? Friedel links, Linen rechts von ihm und hat das ja relativ stabil gemacht. Bei dieser einen Elfmeter-Aktion ein bisschen Glück gehabt, meintest du ja, ne? War aber auch keiner. Ja, finde ich gut. Auch dass er wieder, der ja auch schon so als Fehleinkauf und ewiges Talent und so schon so ein bisschen Label abbekommen hat, weil es mit der Entwicklung nicht so richtig weiterging. Ja. Die sieht man jetzt, ne? Also ich finde schon, dass er, also ich habe deutlich weniger Angst, wenn er eingewechselt wird, als noch Anfang der Saison ist.
Ja, ne? Darf man auch nicht vergessen, wo er herkommt, ne? Also als ganz junger Spieler, komplett neuer Kontinent, komplett neu, haben wir damals schon gesagt, als er kam.
Ja.
Hat er ja nun den bestmöglichen Start mit seinem Tor damals gegen Freiburg in seinem ersten Spiel irgendwie hingelegt.
Der große Malantini.
Genau. Ja. Aber klar, wir haben dann in den Spielen danach auch immer noch wieder gesehen, dass halt einfach der Fußball in Europa was komplett anderes ist für so junge Verteidiger dann auch noch aus Südamerika. Und unter dem Aspekt finde ich auch, das war absehbar, dass das eine ganze Zeit dauert, bis er das wirklich adaptiert hat. Aber mir geht's genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Ich finde jetzt auch, habe überhaupt keine Bauchschmerzen mehr dabei, wenn er kommt. Hat hier und da noch so ein paar Halleluja-Szenen drin, wo ich aber dann auch denke, ja, mein Gott, das ist dann aber vielleicht auch einfach Charakter. So. Und deswegen fühle ich mich momentan auch gut mit. Ja, auch unter dem Aspekt, dass du mit Niklas Stark einen hast, Stichwort Glasknochenkrankheit, und aber auch mit Amos Pieper noch einen hast, der ausgefallen ist, ne? Und mit Wöber ja sowieso. Also wir brauchen den momentan halt einfach auch.
So. Ja. Koulibaly ja auch noch nicht wieder da.
Genau, stimmt, ja.
Ne? Und ja auch bald weg im Sommer, hatten wir angesprochen in der letzten Folge. Können wir uns nächste Woche noch mal ein bisschen detaillierter drum kümmern. Du hast die Pressekonferenz gesehen. Wie wirkte Thun auf dich? Fandest du, dass das schon eine etwas, sag ich mal, entspanntere, ja, wirkte er etwas entspannter als zu Anfang, als er übernommen hat? Also spürst du eine gewisse Leichtigkeit nach den beiden Siegen?
Nee, also Leichtigkeit ist eine gute Frage. Nee, eigentlich eher nicht Leichtigkeit. Mein erster Gedanke wäre in der Tat gewesen, Bestimmtheit, Souveränität. Weil er im Prinzip genau das, finde ich, jetzt immer mehr ausstrahlt, was wir auch gesagt haben, was mit der Zeit kommen wird. Ne? Also hat er auch so beschrieben in der Pressekonferenz in der Tat. Er sagt halt, ich habe einfach auch Zeit gebraucht, um dieses Team kennenzulernen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was, wo kann ich an Stellschrauben drehen, wo brauche ich die Einschätzung der Führungsspieler, wo muss ich auch in die Verantwortung gehen und Entscheidungen treffen. Und er sagte, mit jedem Tag, mit jeder Woche wächst diese Sicherheit für ihn auch als Trainer und dass er da einfach ein besseres Gefühl bekommt und er halt eben einfach das Gefühl hat, dass diese Mannschaft mit ihm zusammen gerade genau den Weg geht, den die als Team gehen müssen. Und er hat, also er wirkte auf mich so und deswegen Entschlossenheit, dass der, also der wirkt relativ überzeugt davon, dass die Mannschaft in der Lage ist und dazu bereit ist und gewillt ist, diesen Weg weiterzugehen, den sie jetzt spätestens mit dem Heidenheim-Sieg auch eingeschlagen haben. Und das, finde ich, sieht man auch an den Einschätzungen, die Daniel Thun gemacht hat in Bezug auf die Frage, ob er denn glaubt, dass die Mannschaft in der Lage ist oder so gefestigt ist, dass sie diesen Weg auch weitergehen kann. Da wirkte er schon sehr überzeugt davon, immer mit der Einschränkung, dass er meinte, klar, sie dürfen nicht nachlassen und ihnen muss klar sein, dass sie sich auf dem Erreichten derzeit nicht ausruhen können und alles noch viel, viel zu eng ist, um jetzt in irgendeiner Form nachzulassen. Aber er sagt, die Grundvoraussetzung ist da auf jeden Fall.
Ja, okay, das ist dann vermutlich seine Zeit, die man ihm auch zugestehen muss, in Bremen anzukommen, in der Bundesliga anzukommen, ne, in dieser Gruppe anzukommen, denn das darf man ja nicht vergessen, er ist halt auch, ne, er hat noch nie Bundesliga trainiert. Ja. Und ähnlich wie bei Horst gilt irgendwie, ne, dass der vermutlich noch nie so viele Millionäre trainiert hat. Ja. Und das ist natürlich, muss man ihm das natürlich auch zugestehen. Ja, du sagtest eben spätestens mit dem Sieg gegen Heidenheim, das war der erste, ne? Jetzt die Bestätigung ja bei Union dann, der Auswärtssieg. Ja, und kann ich mir auch vorstellen, dass es natürlich dann auch eine Bestätigung ist, auch einmal für die Mannschaft. Da haben wir ja drüber gesprochen in der Folge am, wann hatten wir die? Am Montag. Am Montag, ne? Dass man den so richtig, also dass man riechen und fühlen kann, wie die wachsen und ja, wie die wie da die Sicherheit zurückkommt und die Überzeugung und halt auch dieses Gefühl, wir werden jetzt mal belohnt für die Arbeit, ne? Wir hatten das Beispiel Grosso trainiert neue Standards mit dem Team, weil wir da mega schlecht waren und nichts getroffen hatten irgendwie, gefühlt seit Jahren. Und dann kommt die Puertas-Ecke, der Stellkopfball und dann wirst du wieder belohnt und dann kriegst du, ne, genau das, was so lange gefehlt hat. Und das gibt dann natürlich auch diesen Schub und diese Welle und ja, schön zu sehen.
Ey. Ja, und ich wollte gerade sagen, ne, also da, man kann ja jetzt, vieles wissen wir ja auch nicht, ne, aber eine Sache ist ja ist ja unverkennbar da und das ist das, was wir uns schon erhofft hatten, als wir mit den Bauchschmerzen die Entlassung von Horst Steffen dann hingenommen haben, dass der neue Trainer wenigstens in der Lage sein muss, ein Momentum, das irgendwo aufkommt, wenn du irgendwann wieder ein Spiel gewinnst, das zu konservieren und das weiter zu befeuern. Denn das war ja eine Sache, die bei Horst Steffen immer, wo wir uns immer unsicher waren. Und ne, bestes Beispiel, unter Horst Steffen hat Werder keine zwei Spiele in Folge gewinnen können. Das ist jetzt unter Daniel Thun gelungen. Und das zeigt zumindest, dass er bestimmte Werkzeuge an der Hand hat, die ihm dabei helfen, das Team in dem zarten Pflänzchen Selbstbewusstsein zu bestärken und das in irgendeiner Form zu konservieren, so, ne? Und das lässt mich hoffen, dass das keine Eintagsfliege ist.
So. Ja, die Erkenntnis setzt sich auch bei mir durch. Ich hatte ja wirklich ernsthaft die Angst, dass es noch weiter runtergeht und dass Tune vielleicht auch einfach noch gar nicht in der Lage sein könnte, in dieser Situation eine Bundesligamannschaft zu coachen. Und das hat er jetzt mittlerweile widerlegt. Und wir sind ja im Prinzip aber in einer ähnlichen Phase wie in der Hinrunde, dass das jetzt genau die Gegner waren, ne, an denen wir uns aufgehört gerichtet hatten und wo wir ja auch mal im Flow waren. Das war, ich habe nachgeguckt, waren zwar keine 2 Siege in Folge, aber es waren irgendwie 5 Spiele ohne Niederlage, irgendwie Sieg unentschieden, Sieg unentschieden, so halt, ne? Und da waren wir ja auch eigentlich in diesem Flow, bevor es dann im Winter bergab ging und wir uns da auch immer tiefer selbst in die Krise geredet haben. Ja, da sind wir jetzt wieder und haben jetzt auch wieder die Spiele, wo wir punkten können.
Ja.
Und es wirkt wirklich so, als sei da wieder der Spirit bei allen, dass sie an das glauben, was sie machen wollen.
Vielleicht noch ganz spannende 2 Aspekte aus der Pressekonferenz, weil sie auch direkt Einfluss nehmen wahrscheinlich auf die Aufstellung und auf unseren Blick auf die Aufstellung. Für meine Verhältnisse war ich schon überrascht. Er hat Keke Top also stark geredet, ne? Also sehr sehr gelobt, hat auch auf die Nachfragen hin, was er denn glaubt, woran es bei Keke liegt, dass er einfach keinen Fuß auf den Boden bekommt. Hat halt eben auch nochmal darauf abgezielt und gesagt, so, ey, für ihn sei es viel entscheidender, wie er seine Positionsaufgaben erledigt, ne? Er misst Keke Top nicht an den Toren, die er schießt, sondern er misst Keke Top an dem, was er oder wie er seine Aufgaben erfüllt, die Position, die er dort hat, mit sich bringt. Und er sagt halt eben auch, dass die haben momentan, und das ist für sein Spielsystem durchaus ein Faktor, sie haben momentan nur einen Neuner, der diese Physis mit sich bringt. Ne, er meinte, ja, man kann da auch Grilli spielen lassen, der hat halt dann eben seine Vorzüge. Man kann auch einen Jinma auf der Neuen spielen lassen, aber er meinte, der einzige Spieler, der die Körperlichkeit mitbringt, um Bälle da vorne drin zu behaupten, ist Keke. Und dann ist es seine Aufgabe als Trainer, Keke im Rahmen der Aufgaben, die Position im System Daniel Thun hat, Keke da ein bisschen feiner zu coachen, ne, und ihm da die Sachen beizubringen, die es braucht für das Spielsystem Daniel Thun. Und er meinte, und dazu gehört dann eben auch, dass Keke sich beispielsweise lösen muss davon, immer nur One-Touch zu spielen. Er meinte, es geht dann auch eher darum, die Bälle mal festzumachen. So.
Ja, weil natürlich auch bei One-Touch eine Menge Flipperbälle dabei waren, ne, muss man sagen. Also gehört ja nun mal leider zur Wahrheit dazu, ne? Und ich messe ihn nicht an Toren, sondern an dem, was er für unser Spiel macht. Ne, sag ich mal, also das war ja nun auch 45. ausgewechselt bei Union, also da ist schon noch Luft nach oben und wenn Thun sagt, das ist auch mein Job, den wieder, ne, den auf Bundesliga-Niveau abzugraden, dann ja.
Aber schöne Nebentöne, ne? Er sagt halt, er arbeitet unheimlich gerne mit so jungen Spielern. Ja, die seien unkonstant, aber er sagt halt eben auch, Keke hängt sich im Training immer rein. Ja, ja. Ist wissbegierig und lernbegierig und will das auch. Und er meint halt eben auch, die Auswechslung war einzig der Tatsache geschuldet gegen Union, dass er halt meinte, ich kann den Vorteil, den wir da für uns zu nutzen wussten, nämlich 11-10 zu spielen, kann ich nicht aufs Spiel setzen, indem ich einen hochgradig gelb-rot gefährdeten Keke Top weiter drauf lasse.
Ja, ja, genau. Und das gehört dann natürlich auch dazu, ne? Was, was tust du für die Mannschaft und fürs eigene? Und wenn du dann natürlich irgendwie 42. Gelb und 43. Dunkelgelb.
Ja, wirklich.
Das ist natürlich dann auch keine große Hilfe fürs Team, ne? Ja. Aber wie gesagt, ich wünsche es mir so sehr, ey. Ich sehe da immer noch irgendwie so viel Potenzial und so viel Körper und so geile, dicke Waden irgendwie und die Lust am Raufen und am Zweikampf und so. Aber
ein Schuss wie ein Brauereipferd, wenn er den Ball
Okay, ja, aber dann kann man auch mal vielleicht, man muss ja nicht immer wie ein Brauereipferd den auf dem Acker nach Brandenburg schießen.
Sieht aber geil aus, wenn er trifft.
Ja, absolut, das ist richtig. Nee, gut, okay, aber denkst du, dass Keke Top jetzt auch den Vorteil hat, dass er erstmal spielt, trotz dieser noch Defizite wegen der Verletzung von Milosevic, weil er diesem Neuner-Typen Milosevic am ähnlichsten kommt? Oder beziehungsweise meintest du ja, der Einzige ist,
ich glaube,
der auch diese Mittelstürmer-Eckdaten mitbringt, ne?
Ja.
Wenn dir Milosevic ausfällt, hätte natürlich ein Trainer, könnte natürlich auch sagen, okay, gegen Bayern hat der Grilli vorne ganz gut funktioniert, dann kann ich rechts auf dem Flügel Justin bringen. Wäre ja auch eine Option gewesen, wo halt auch, denke ich mal, niemand von uns sich jetzt groß gewundert hätte. Meinst du, Keke Top spielt auch, weil für das, was Thun jetzt mit dem Team neu oder da implementiert hat, dass du da so auch so Neuner-Typen für brauchst. Also, dass du, wenn du da Grilli zum Beispiel vorne spielen lässt, dass das dann wieder Auswirkungen auf die Abläufe hat, die jetzt gerade mal einstudiert wurden in den letzten zwei Wochen.
Also so habe ich ihn verstanden, ne? Und, und nicht zuletzt hat er in der Pressekonferenz auch durchblicken lassen, für ihn gibt es wenig Gründe, die Startelf vom Unionsspiel zu verändern. Und, das hat er explizit auch betont, mit inklusive Kicke.
Ne? Ja, und das ist ja auch schon ungewöhnlich, dass er das überhaupt macht. Ne? Ja. Da hat er ja bisher auch immer gesagt, nein, zur Aufstellung sage ich nichts und so. Spricht ja auch für ein bisschen mehr Sicherheit und Selbstvertrauen und Selbstverständlichkeit im Vergleich zu den letzten Wochen. Ne?
Ja, im Übrigen auch unter der Woche von ihm noch ein Zitat gelesen, wo ich dachte, okay, also er ist zitiert worden, ich glaube vom WK, mit dem Satz, über die Fußballer, also darüber, dass Leo Bittencourt einer unserer besten Fußballer ist, lasse ich mit mir nicht streiten. Genau, ist halt eben wirklich, also im Verhältnis zu dem, wie wir mit welcher Suffisanz wir Leo so ein bisschen in der Hinrunde unter Steffen auch belächelt haben. Ja, also einschätzungstechnisch würde ich sagen, Full Redemption Arc für Leo Bittencourt in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja, und im Team war er ja offenbar sowieso nie wirklich umstritten, ne? Also auch wenn du liest, was irgendwie Patrice Čović über den sagt und so, ne? Also mir soll's recht sein. Ich fand ihn auch gegen Union ein zusätzlich stabilisierendes Element. Und was bringt, dann bin ich der Letzte, der sich dagegen wehrt, dass Leo Bittencourt wieder auf dem Platz steht.
Absolut, mega, mega Impact gehabt. Ja. Wie gesagt, man muss immer die Umstände betrachten, ne? Überzahl und so weiter, wo es dann darum ging, irgendwie den Ball laufen zu lassen. Keine Frage, aber ich gehe halt auch davon aus, in den nächsten Wochen, wir werden ihn noch wieder von Anfang an sehen. Ja? Wir haben so viele, vierte gelbe Leute im Mittelfeld, dass es da mit Sicherheit Ausfälle geben wird.
Ja, das stimmt.
Da muss nur einer jetzt gegen Mainz. Und ich sag mal, Mainz ist ja nun auch ein Team, wo durchaus mal die eine oder andere Nicklichkeit vorkommt.
Geiles Detail aus der Pressekonferenz. Wurde angesprochen, Mainz ja die unfairste Mannschaft in der Fairness-Statistik, letzter Platz der Liga. Und dann meinte Tune so, ja gut, Werder ist glaube ich 17., wenn ich das richtig weiß.
Ja, das ist wahr. Es kommt ja auch zum Aufeinandertreffen von Niklas Stark und Dominik Kohr, den
Holzfäller gegen Holzfäller.
Den rote Kartenrekord haltern. Und auch deswegen heißt diese Folge Dangerous Mainz. Es ist ein Wortspiel aus der Hölle, aber irgendwie passt es.
Aber der Blick Richtung Mainz, du hattest mir im Vorgespräch auch gesagt, bei denen ist auch jetzt nicht Honigschlecken, was die Personallage angeht, ne?
Nee, und das spielt uns wirklich in die Karten, denn der Spieler, der dieses Team irgendwie mindestens zur Hälfte trägt, der Amiri, der ist noch weiter verletzt, fällt aus. Ja, das ist eine extreme Schwächung. Ihr erster Torwart ist auch schon seit Monaten verletzt. Da ist allerdings, hat sich herausgestellt, dass der zweite besser ist als der erste. Und die haben einige Ausfälle. Auch vorne Hollerbach, wenn ich mich recht erinnere, hatte der das Tor vorbereitet im Hinspiel für Mainz. Ne?
Hinspiel war 1-1?
Ja, genau. Wiedmar hat dann getroffen, glaube ich, und Hollerbach irgendwie kratzt den irgendwie. Ne, pimmelt den durch unseren 16er irgendwie wieder vors Tor. Der fällt auch aus. Und dann war ja gestern, spielt ja Mainz, die haben ja unseren Platz in der Conference League geklaut, wo wir eigentlich hätten spielen. Ja, genau. Die haben gestern irgendwo 0-0 gespielt und da hat sich Silas, Leihgabe, Stuttgart, schneller Konterstürmer, der uns auch schon mal gedemütigt hat, noch im Trikot von Stuttgart. Schien- und Wadenbeinbruch. Ey, übel. Fällt auch aus.
Arme, ich habe gerade noch mal eben schnell mich selber fact gecheckt. Ja, also 1-1 Hinspiel. Da hat Staye uns noch den Arsch gerettet, kurz vor Schluss.
Ja. So oder so, Dangerous Minds. Wir brauchen das richtige Mindset.
Ja. Aber die Hoffnung ist groß und den Eindruck macht es derzeit auch. Ne? Ich meine, wir spielen zu Hause, wir spielen Sonntagnachmittag. Wir beiden Hübschen und ich freue mir den Arsch ab, wir werden dort sein und wir werden auch zusammen rüberfahren, ne?
Das machen
geil.
Wir.
Geil. Fahren wir schön, setzen wir uns in den Zug.
Wir sind dann die beiden Schwarzfahrer auf dem Metronomklo, ja, genau. Die sich da
wir
sind, einsperren,
wir sind
eine Dreiviertelstunde lang.
Sperrung sorgen.
Ja.
Also auch mit Blick auf die Uhr, wir sind ja beide so ein bisschen unter Zeitdruck. Lass uns doch jetzt direkt rübersliden zu Rate die Aufstellung, oder? Wir haben jetzt die Personalsituation beider Teams en Detail besprochen. Ich würde mal sagen, gerade die Aufstellung wird auch eine kurze Angelegenheit, wenn wir uns daran orientieren, was der gute Herr Thune in der Pressekonferenz gesagt hat.
Ja.
Einigen wir uns auf gleiche Aufstellung wie gegen Union?
Ich fast langweilig, aber
dann richtet sich der Scheinwerfer auf unsere Tipps. Da bin ich mal gespannt, was du sagst. der innere Teufelchen-Engelchen-Dialog ist gerade wieder, bleibe ich jetzt in der pessimistisch tippen Systematik,
um schon wieder dieser Ritualdruck, sage ich mal. aber da hatte ich ja letzte Woche schon erfolgreich geschummelt. 2-0 Sieg gefühlt, 1-1 alibimäßig getippt. Ich glaube, dass Werder Bremen dieses Spiel gewinnen wird. Und ich glaube auch mit allen Umständen drumherum, die Ausfälle bei Mainz, dass die Donnerstag noch gespielt haben, dass wir jetzt in diesem Flow sind, dass wir, und auch da glaube ich wieder dran, dass das weitergeht, diese Geilheit, die anderen fertig zu machen, die Geilheit bei uns im Team, wieder Spiele zu gewinnen, Gegner zu dominieren und sich nicht mit dem Streifen in der Hose ab der 60. Minute, ne, Zitterpässe zu spielen. Ich glaube, diese Mentalität nehmen wir noch mit und wir gewinnen das Spiel 3-1.
Das klingt doch sehr optimistisch. Das freut mich. Ich sage, Werder verliert 1-2.
Machst du das wegen Ritual?
Sag ich nicht. aber dann haben wir ja wieder beide Enden des Spektrums abgedeckt, ne?
Ja, und wir haben nicht gesungen.
Das ist korrekt. Und führe mich nicht in Versuchung, aber dann vielleicht am Sonntag im Stadion. Ihr Lieben, heute ist schon Freitag, wenn ihr das hier hört, dann ist zwangsläufig praktisch schon Wochenende, egal ob ihr es erst heute oder morgen oder so hört. Sonntag 15:30 im Weserstadion. Ich freue mich mega drauf, mit dir den Nachmittag zu verbringen. Wir sind ja auch noch verabredet mit.
Ja, wir erzählen dann nächste Folge,
ja, genau.
Was wir da alles gemacht
deswegen,
haben.
Deswegen ganz liebe Grüße raus an euch. Drückt die Daumen. Man guckt ja mittlerweile wieder etwas optimistischer auf die Werder-Spiele, die anstehen. Und deswegen hoffe ich, dass ihr uns dann sehr schnell nach dem hoffentlich Sieg gegen Mainz wieder. Oh nee, ich habe ja gegen Werder getippt. Egal. Dass wir uns nach dem Spiel auf jeden Fall wiederhören. Und in diesem Sinne sage ich, macht es gut. Haut rein und bis bald.
Schöner Quickie war das.
Jawohl.
Danke fürs Hören.
Also, gutes
Spiel.